Wenn im Büro alle Leutchen im Homeoffice sind und man allenfalls irgendwie Mittwoch mal zusammen so einen Tag hat, dann geht auch das ja verloren. Dieses Erleben von, wir sind ein Team, wir haben zusammen Ideen, wir kämpfen zusammen für etwas, wir erleiden Rückschläge, aber wir feiern auch Erfolge miteinander. Wenn das nicht mehr erlebt wird und auch geübt wird, auch dieses so miteinander sitzen, sich auch auszuhalten, dann geht da ganz viel verloren. Und zwar auf individueller Ebene, aber eben auch auf gesellschaftlicher. Langeweile und Rückschläge müssen gelernt werden. Das ist das, was dann am Ende das macht, was jetzt immer so schick klingt, Resilienz. Die Guten sind die, die an Sachen glauben, die größer sind als sie selbst. Also ich glaube, diese Entgrenzung, das hat sicherlich viel mit Social Media zu tun, mit der Möglichkeit, einfach mal sowas rauszuhauen, ohne dafür gleich sanktioniert zu werden und ohne auch zu erleben, was das mit dem Gegenüber macht. Also da sind so ein bisschen dann die Spiegelneuronen ausgeschaltet, der Empathie.
Wir heben jetzt ab, fliegen zum Brandenburger Tor, steigen im Jahr 2050 wieder raus. Was für ein Land sehen wir? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damit die Guten gewinnen. Ich bin Thomas Müllnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Heute habe ich Anne von Valois zu Gast. 19 Jahre lang arbeitete sie im Bundespräsidialamt, unter anderem für Roman und Christiane Herzog. Dann wechselte sie in die Unternehmensberatung, bevor sie am 1. Dezember 2023, symbolträchtig am Welt-AIDS-Tag, die Leitung der Deutschen AIDS-Stiftung übernahm. Die 1987 gegründete Stiftung hat über 56 Millionen Euro an Hilfen ausgezahlt. Von akuter Nothilfe in den frühen AIDS-Jahren bis zu strukturellen Präventionsprogrammen heute. Das medizinische Paradox unserer Zeit, HIV ist besiegbar, aber trotzdem berichten 95% der Menschen mit HIV von Diskriminierung. Was mich besonders interessiert hat, warum ist das Stigma trotz aller Fortschritte noch so groß? Was sind die Fortschritte in der Forschung? Und außerdem hat Anne mir den Begriff der Empörung beigebracht. Und wir haben darüber gesprochen, wie viele in der Gesellschaft gemeinsam einsam werden und was dagegen hilft. Ich freue mich auf dein Feedback und die Kommentare. Und erstmal viel Spaß beim Hören. Anne von Valois, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Anne, der Podcast heißt ja, damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Die Guten sind die, die an Sachen glauben, die größer sind als sie selbst, die das Gemeinwesen mitgestalten wollen, die ihrem Gegenüber mit Respekt und Toleranz begegnen.
Respekt und Toleranz ist gerade ein Thema bei uns, ne?
Das kann man wohl laut sagen. Ich glaube, wir haben viel zu tun, viel zu arbeiten an unserem gesellschaftlichen Klima. Es ist schon wirklich befremdlich, entsetzlich, was man so erlebt. Auf den Straßen, in Social Media, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, ist es ja gar nicht. Es ist ein Übereinanderreden und übereinander wegschreien. Wir müssen da dringend was machen. Wir müssen uns besser zuhören und uns wieder auf Augenhöhe begegnen. Das heißt auch in die Augen schauen. Können wir jetzt hier nicht, aber sollten wir tun.
Wir beide kriegen das schon mal hin. Das schon mal anfangen. Hast du für dich eine Theorie, wie wir da reingerutscht sind, dass es so ist, wie es heute ist?
Also ich glaube, diese Entgrenzung, das hat sicherlich viel mit Social Media zu tun, mit der Möglichkeit, einfach mal sowas rauszuhauen, ohne dafür gleich sanktioniert zu werden und ohne auch zu erleben, was das mit dem Gegenüber macht. Also da sind so ein bisschen dann die Spiegelneuronen ausgeschaltet, der Empathie. Die Möglichkeit, dass jeder und jede ein Sprachrohr zu meinen glaubt, zu haben glaubt, so, das ist, glaube ich, ein großer Grund für diese Entgrenzung.
Wenn alle auf Sendung sind, entgleist es?
Ich fürchte, ja. Vor allen Dingen, wenn alle auf Sendung sind, ohne zuzuhören und ohne ein Gespür dafür zu haben, was macht das eigentlich jetzt mit meinem Gegenüber? Was tue ich da eigentlich gerade, wenn ich so übergriffig bin?
Wie gehst du selber mit sozialen Medien um?
Ich nutze Social Media informativ. Ich selber mache nur LinkedIn. Meine Mitarbeitenden machen auch Facebook und Insta. Aber ich versuche, das gut zu dosieren. Ich versuche auch nur dann was zu sagen, wenn ich was zu sagen habe. Und ich versuche auch nur dann Dinge zu kommentieren, wenn ich den Eindruck habe, dass mein Kommentar die Debatte weiterbringt.
Ich finde das selbst immer total schade, weil ich bin auch auf LinkedIn sehr aktiv und ich bin ja ein sehr politischer Mensch und Beratpolitiker. Und wenn ich einfach nur fachlich erzähle, wie hat man etwas gemacht, dann gähnt das Netz. Und wenn ich auf Friedrich Merz einprügel, weil er einen Fehler gemacht hat, dann habe ich danach irgendwie 200 neue Follower. Das ist auch so ein bisschen bitter, dass es nur mit dieser Empörung immer funktioniert.
Ja, aber ich glaube, wir dürfen dem Affen keinen Zucker geben. Lorenz Marol, der Herausgeber des Tagesspiegels, hat neulich mal ausgegeben die Devise, wir sollten uns nicht empören, sondern entpören. Und da ist wirklich viel dran. Ja, das macht keine Klicks, aber es ist wahrhaftig. Und davon brauchen wir ein bisschen mehr.
Entpörung ist ein großartiger Begriff. Der ist heute zum ersten Mal bei mir angekommen und der gefällt mir sehr.
Also ich kann kein Copyright darauf in Anspruch nehmen, Lorenz Marold, aber ich finde, er hat recht.
Ja. Anne, wir wollen dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Du hast ja eine bewegte Laufbahn hinter dir, die man jetzt nicht am Reißbrett so planen könnte. Du hast fast 20 Jahre im Bundespräsidialamt gearbeitet, unter anderem schon für Christiane Herzog damals. Du warst Unternehmensberaterin bei Kienbaum und jetzt bist du geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Wie ist denn dieser Weg zustande gekommen?
Also ich bin ein überzeugter Seitenwechsler. Ich glaube, dass Menschen und Organisationen oder Unternehmen davon profitieren, wenn Menschen mal quer wechseln, mit anderen Erfahrungen kommen und andere Perspektiven aufmachen. Für mich selber hat sich das gut ergeben. Nach 20 Jahren Bundespräsidialamt, / öffentlicher Dienst, 10 Jahre Wirtschaft, dann nochmal, wer weiß, wie lange, Non-Profit, das hat gut gepasst. Und es gibt schon auch so einen roten Faden, der tatsächlich angelegt worden ist, als ich persönlich Referentin von Christiane Herzog wurde. Ich habe mich immer in Stiftungen, für den Non-Profit-Sektor interessiert und engagiert. Und insofern gibt es selbst in der Zeit, als ich bei Kienbaum war, als ich die Praxisgruppe Public und Non-Profit leitete, tatsächlich den roten Faden und gar nicht so einen Bruch.
Aber bestimmt ein echtes Umgewöhnen, aus dem Bundespräsidialamt zu gehen in Unternehmensberatung, oder?
Ja, das war interessant. Ich meine, der Kulturbruch war nicht ganz so groß, denn Kienbaum ist immer noch ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen. Also anders als manche Beratungshäuser, nicht so sehr geprägt von Ellenbogen, aber natürlich schon auch geprägt davon, dass man Geschäft machen will, Geschäft machen muss. Das Zahlen zählen, das war neu, aber das fand ich eigentlich ganz erfrischend, sich mal daran zu orientieren, Erfolg daran mal zu messen.
Was hat dich geprägt, in den öffentlichen Dienst zu gehen und später auch nochmal jetzt mit der Deutschen AIDS-Stiftung eine wirklich spannende, aber auch sehr wichtige Aufgabe zu übernehmen und sich so ein bisschen in den Dienst der Gesellschaft auch zu stellen?
Also ich bin tatsächlich so sozialisiert. Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Aus einem Elternhaus, das dadurch geprägt war, dass viele Menschen ein- und ausgingen, dass man sich engagierte. Das gehörte so ein bisschen mit dazu. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben sich entweder sozial oder politisch sehr engagiert und immer so ein bisschen von diesem Kennedy-Satz getragen, so frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Das inspiriert mich bis heute.
Das zieht sich durch diesen Podcast wie ein roter Faden durch, dass fast alle unserer bisherigen Gäste früh gelernt haben, es lohnt sich, sich zu engagieren und auch schon so eine Schul- oder Elternhausprägung bekommen haben. Wie können wir das denn heute auch wieder stärker herstellen?
Ja, ich glaube, erstens natürlich in den Elternhäusern. Das Vorleben bleibt wichtig. Der zweite Ort ist die Schule. Soziales Lernen wird unterschätzt in seiner Bedeutung. Ich glaube, da können wir gerade auch über die Ganztagsschulen eigentlich mehr machen. Und das dritte Jahr, da sind wir dann beim Thema soziales Pflichtjahr, brauchen wir sowas? Ich bin da immer noch selber ein bisschen hin und her gerissen, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, ja, es ist gut, wenn man Menschen dazu ja verpflichtet, ein Jahr ihres Lebens dem Gemeinwesen zu dienen. wann auch immer man das tut, ob man das jetzt notwendig als junger Mensch tut oder ob man das auch als älterer Mensch tun kann. Ich finde es in jedem Fall wichtig, dass wir alle lernen und auch erfahren, dass es wichtig, aber auch gut ist, sich für andere einzusetzen.
Ich habe Anfang der 2000er habe ich genau diesen Moment gehabt. Ich musste zur Musterung. Das gab es ja damals noch. Ich wurde ausgemustert. Aber damit war auch klar, ich gehe nicht zum Zivildienst. Es war nicht so, war zum Bund ausgemustert, dann gehst du zumindest zum Zivildienst. Und ich war damit ganz raus. Und ich fand das natürlich als junger Mann mit 18 total super. Kann ich sofort in die Ausbildung gehen, sofort ins Studium gehen. Fand das eine super Idee. Und je älter ich jetzt selber werde, umso mehr denke ich, ich habe da eigentlich was verpasst. Also eigentlich wäre es doch gut gewesen, zumindest dieses Dreivierteljahr oder Jahr, was es damals war, zumindest mal zu nutzen, mal zu schauen, was gibt's noch in diesem Land, was nicht mit einer normalen Karriere oder einem normalen Lebensweg zu tun hat, einfach mal auch einen gesellschaftlich sinnvollen Dienst zu tun, und finde es im Nachhinein total schade. Deshalb, wenn du mich fragst, ich bin sogar mittlerweile eher auf dem Trichter zu sagen, komm, lass uns alle dieses freiwillige soziale Jahr machen oder zumindest irgendeine Art von Jahr für die Gesellschaft, weil ich glaube, das auch nochmal Einstellung, Zusammenhalt und auch vielleicht auch Berufsideen bei Leuten prägen kann.
Ja, ich meine, wir haben ja die freiwilligen Jahre in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, sozial, politisch, kulturell. Ich glaube, die Herausforderung ist da, dass das so die üblichen Verdächtigen machen. Also typischerweise haben meine beiden Töchter ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht. Wir erreichen damit aber bei Weitem nicht alle Bereiche und alle Teile der Gesellschaft. Vielleicht auch gerade die nicht, für die es vielleicht besonders gut wäre, diese Erfahrung von Dienst am Gemeinwesen, von Zusammenhalt zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich notwendig, über diese Freiwilligkeit nachzudenken und vielleicht doch diesen Schritt zu machen, wir zwingen euch ein bisschen zu eurem Glück.
Mhm. Manchmal braucht es auch Nudging oder Druck.
Ja.
Das gehört eigentlich gar nicht in den Podcast, weil es schon so lange her ist, aber manchmal mag ich ja kurz diesen Schlüssellochblick. Ich fand ja früher Christiane Herzog, die war so eine echte Grande Dame. Für mich war das wirklich eine echte First Lady, was nicht immer so der Fall war. Die ja fast so ein bisschen die Vizebundespräsidentin war. Wie war denn die so?
Also ich hatte ein großartiges Verhältnis zu ihr. Sie war sehr bestimmt. Sie wusste, was sie wollte. Sie hat sich diebisch darüber gefreut, dass sich ihre Kochbücher besser verkauften als die Lehrbücher ihres Mannes. Und sie war schon auch so, wie sie dann in dieser Kochsendung, die sie produziert hat, manchmal rüberkam, so, ich weiß, wo der Hammer hängt. Aber das hat mir sehr imponiert. Sie hat immer über sich selber gesagt, sie sei eine berufstätige Frau auf ehrenamtlicher Basis. Und das hat sie auch so gelebt. Also ich habe viel von ihr gelernt und war eine absolut prägende Zeit.
Spannend. So, kommen wir aber zu deiner jetzigen Aufgabe. Du wurdest vor ziemlich genau 2 Jahren, zum 1. Dezember 2023, zum Welt-AIDS-Tag, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Was bedeutet das, von so einer wichtigen Stiftung geschäftsführende Vorstandsvorsitzende zu werden?
Das bedeutet erstmal viel, aber schöne Arbeit. Das bedeutet das Führen eines Teams. Das bedeutet das Zusammenarbeiten mit wirklich tollen Gremien. Und das bedeutet vor allem, sich um ein Thema zu kümmern, das nicht mehr so im Schaufenster steht, für das man sich mehr anstrengen muss, um daran zu erinnern, es ist noch relevant, und zwar national wie international. Und das bedeutet dann eben, ja, rumlaufen, reden, Klinken putzen, Geld sammeln und viel, viel Überzeugungsarbeit leisten.
Die Relevanz ist ja bei AIDS und HIV ja tatsächlich so eine Frage, weil es ja in den 80ern war es ja so ein absolutes Panikthema und da gab es auch extrem viel Aufklärung und da gab es auch wie die ganzen, da wurde viel mit schlimmen Bildern auch gespielt oder gearbeitet. Gespielt ist ein falscher Begriff an der Stelle. Und heute ist es so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung raus. Wie geht ihr als Stiftung damit um?
Also zunächst mal freuen wir uns, dass das Thema seine Brisanz verloren hat, weil eine HIV-Infektion heute eben sehr gut behandelbar ist. Das wissen wenige, dass wenn man in Therapie ist, man nicht mehr ansteckend ist, dass man dann eben auch nicht mehr aus einer HIV-Infektion in das Vollbild AIDS kommen kann. Aber immerhin leben in Deutschland fast 100.000 Menschen mit dem HIV-Virus. Es sind zunehmend ältere Menschen, weil auch das Älterwerden mit HIV eine Errungenschaft ist, aber damit einhergehen auch besondere Herausforderungen. Wir haben jetzt gerade in einer Studie, die wir zusammen mit den medizinischen Fachgesellschaften in Auftrag gegeben haben, gezeigt, dass gerade bei älteren Menschen mit HIV Depressionen überdurchschnittlich hoch als Co-Krankheitsbild auftauchen und darauf müssen wir Antworten finden.
Lass uns, auch wenn wir beide keine Mediziner sind, nochmal ganz kurz ins Krankheitsbild schauen. HIV ist mittlerweile behandelbar, aber nicht heilbar. Mhm.
So ist es. Also es gibt ganz wenige, genauer gesagt sind 7 Fälle, in denen tatsächlich eine HIV-Infektion besiegt wurde. Sind aber spezielle Fälle, die in der Regel auch mit der Behandlung einer Leukämie einhergingen. Also kein Massenthema. Aber es gibt eben diese hochwirksamen antiretroviralen Medikamente, die dafür sorgen, dass, wenn sie regelmäßig eingenommen werden, die Viruslast so sinkt, dass man den Virus nicht mehr nachweisen kann. Und das bedeutet, dass den Virustragenden nicht mehr ansteckend sind und eigentlich ein ziemlich normales Leben mit ihrer HIV-Infektion führen können.
Und wenn die Viruslast so niedrig ist, bricht entsprechend auch kein AIDS aus.
So ist es, genau.
Das ist ja jetzt in etwas knapp über 40 Jahren ein enormer medizinischer Fortschritt.
Das ist, glaube ich, fast beispiellos in der Geschichte, dass das gelingen konnte. Hätte, glaube ich, niemand zu hoffen gewagt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Danach war dann die große Herausforderung, wie sorgt man dafür, dass nicht nur Menschen in Europa oder in den USA in den Genuss dieser Medikamente kommen, sondern gerade auch diejenigen, wo das HIV-Virus und das HIV-Virus besonders Tribut gefordert hat, nämlich zum Beispiel im südlichen Afrika, wo Anfang der 2000er Jahre die Menschen immer noch wie die Fliegen an AIDS starben. Das ist aber auch in großer internationaler Kraftanstrengung gelungen. Wir haben große Erfolge, aber die sind gerade wieder ein bisschen gefährdet, weil wir erleben, dass sich große Geber aus den internationalen Hilfen zurückziehen und dass damit einhergeht die Frage, wie wird es denn künftig weitergehen mit der Medikamentenversorgung, gerade in Subsahara-Afrika, aber auch in Osteuropa und in Zentralasien.
Das ist ja auch euer Themengebiet. Ihr seid ja nicht nur sozusagen für Deutschland zuständig. Als Deutsche AIDS-Stiftung kümmert ihr euch auch um internationale Projekte.
So ist es. Wir haben Partner in Subsahara-Afrika, mit denen wir seit vielen Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wir haben in jüngerer Zeit auch angefangen, gezielt Projekte in der Ukraine zu unterstützen. In der Ukraine waren die Infektionszahlen schon vor dem Krieg hoch, aber unter den Bedingungen des Krieges sind sie nochmal hochgeschnellt. Die Herausforderungen sind groß und wir versuchen mit unseren Möglichkeiten da zu helfen.
Weil, ich muss es gerade für mich verstehen, weil während des Krieges die Leute weniger in Behandlung sind, es weniger festgestellt wird, dass sie es haben und ungeschützter Verkehr stattfindet, oder woran liegt es?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Da sind zunächst mal die Binnengeflüchteten, die natürlich erstmal wieder neu ankommen mussten in medizinischer Versorgung, in Zugang zu Medikamenten. Da ist die Mental Load, die mit dem Krieg einhergeht, die da schon auch dazu führt, dass Menschen vielleicht nicht mehr so vorsichtig sind, dass sie vielleicht auch, und das ist in der Ukraine eine besondere Herausforderung, noch mal anders auf das Thema Drogen reagieren. Da ist die Herausforderung, dass es auch Fälle gibt, wo es einfach darum geht, Sex für Überleben. Und dann steigt das Infektionsrisiko. Dann steigt auch die Herausforderung, dass Menschen, die schon gut eingestellt sind mit den antiretroviralen Medikamenten, dass die nicht therapietreu bleiben, weil sie einfach ganz andere Dinge haben, die sie beschäftigen und besorgen. Also insofern ist das, glaube ich, eine Mischung aus allem, eine ungute Mischung, die eben dazu führt, dass die Infektionszahlen steigen. Und das macht sich auch dann bei uns bemerkbar, denn wir sehen auch, dass Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, eben häufig auch mit einer HIV-Infektion kommen und entsprechend auch versorgt werden müssen.
Aber in einem Land, in dem Krieg herrscht, aktiv zu sein als Stiftung ist ja auch nicht trivial, oder?
Das ist so. Es kommt vor allem darauf an, Partner zu finden, mit denen man auch verlässlich zusammenarbeiten kann. Das haben wir, was die Ukraine anbelangt, getan, indem wir uns sehr eng mit UNAIDS abgestimmt haben, die ja in Bonn, wo unsere Geschäftsstelle ist, ein großes Büro unterhalten. Und gemeinsam mit UNAIDS haben wir Projekte identifiziert, bei denen wir sicher sein können, dass die Operations funktionieren. Und ja, eigentlich müsste ich jetzt auch selbst mal in die Ukraine fahren. Ich habe das vor dem Krieg gemacht. Aber ich gebe zu, dass das für mich momentan noch nicht auf der Tagesordnung steht. Mhm. Sobald es geht, mache ich das aber.
Mhm. Das verstehe ich. AIDS ist ja auch, oder HIV war ja auch sehr lange ein Stigma. Ich habe eine These, kannst jetzt gerne ja oder nein sagen. Obwohl wir in der Forschung so weit sind, obwohl wir in der Behandlung so weit sind, dass man zwar ein Virus noch in sich trägt, aber faktisch nicht mehr ansteckend ist und eigentlich aktuell keine Sorge vor AIDS haben muss, ist es wahrscheinlich trotzdem noch so, dass Leute, die offen sagen, ich habe HIV, vermutlich unter einem Riesenstigma leiden, oder?
Ja, ich glaube, da sind die langen Linien der Bilder aus den späten 80er Jahren und auch der Überschriften, so Schwulenseuche, Gay-Pest oder Drogenkrankheit, das trägt sicherlich immer noch in den langen Linien der Bilder, die Menschen in sich tragen. Ja, dann ist es eine Infektion, die man sich eben auf sexuellem Wege holt oder durch Drogengebrauch in der Regel. Da ist dann auch schon sowas mit dabei, wo man wohl Menschen anfangen sich zu fragen, wo hat er oder hat sie das denn jetzt her? Das macht es nicht leichter, darüber zu sprechen. Aber es ist notwendig, darüber zu sprechen, denn nur wenn wir offen damit umgehen, können wir das Thema auch besiegen.
Ist das auch Teil eurer Arbeit?
Ja, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen auch mit unseren Veranstaltungen das Thema sozusagen aus der Schmuddelecke zu holen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Deutschen AIDS-Stiftung beispielhaft gelungen durch so Dinge wie die Operngalas, die wir veranstaltet haben, wo wirklich in der Mitte der Gesellschaft das Thema ernst genommen wurde, wo es aus der Mitte der Gesellschaft heraus Solidarität gab und gibt, wo es dann ja wirklich auch das Schick wurde, ist vielleicht das falsche Wort, aber die rote Schleife zu tragen, war etwas und ist etwas, das Menschen ins Gespräch bringt, das zeigt, das ist ein Thema, über das wir sprechen müssen, zu dem wir uns auch bekennen müssen. Und ich glaube, da haben wir viel erreicht, aber es gibt auch noch einiges zu tun.
Die Schleife wurde ja auch wirklich zu einem beispiellos guten Symbol. Das ist ja selten, dass einem so etwas so gelingt.
Ja, da sind, glaube ich, viele Dinge gut zusammengekommen. Die Schleife, die Veranstaltung, aber auch die Menschen, die sich sehr früh an die Seite von Menschen mit HIV und AIDS gestellt haben. Es waren ja oft Künstlerinnen und Künstler, prominente Gesichter, manchmal auch begründet in persönlichem Erleben von Verlust. Und dieses sich konsequent an die Seite von Menschen mit HIV stellen. Das hat dann beispielhaft natürlich politisch vorgelebt. Eine Person wie Rita Süssmuth, die dafür ja auch große Anfeindungen auch in ihrer eigenen Parteifamilie, muss man eigentlich sagen, erlebt hat. Aber dieses wirklich konsequent sagen, wir bekämpfen die Krankheit und nicht die Kranken, das war und ist bis heute das, was unsere Arbeit auch prägt.
Ich finde, den Satz muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, weil in vielen Köpfen sortiert sich sofort was anderes ein von ich will mit denen nichts zu tun haben, aber in Wahrheit will man mit der Krankheit nichts zu tun haben, nicht mit der Person, die das trägt.
So ist es, ja.
Jetzt haben wir schon viele Anwendungsbereiche von euch gerade gestreift. Wo wird euer Geld gerade am meisten gebraucht?
Also wir teilen unser Engagement tatsächlich inzwischen so ganz fast hälftig, national und international. National engagieren wir uns einerseits im Bereich der Prävention. Da geht es darum, Zielgruppen zu erreichen, die schwer zu erreichen sind für, sagen wir mal, normale Präventionsangebote. Da reden wir über Menschen mit Migrationshintergrund. Wir reden über Sexarbeitende. Da gehen wir ganz gezielt in unseren Projekten vor, um diese Zielgruppen, diese schwer erreichbaren Gruppen doch zu erreichen. Wir sind national dann im Bereich Care engagiert. Da geht es uns darum, Menschen mit HIV aus Einsamkeit und Isolation zu holen. Dem dienen auch die Wohnprojekte, die wir unterhalten, hier in Berlin, in Hannover, in Essen, in Köln. Immer geht es darum, Menschen mit HIV Zuwendung und Sicherheit zu geben, weil das erstens sozusagen menschlich ist und weil es zweitens aber auch dazu führt, dass diese Menschen therapietreu bleiben. Ja. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben Depressionen ein weit verbreitetes Phänomen sind, ist bei Menschen, die mit HIV leben, da wollen wir alles dafür tun, dass dagegen was gesetzt wird. Wir machen national ein bisschen Forschung. Wir haben Stipendien, die wir vergeben. Und das ist so unsere nationale Säule, Prävention, Care, Forschung. International engagieren wir uns eben in Subsahara-Afrika und in der Ukraine. Und das sind auch die Regionen, auf die wir uns ausschließlich fokussieren, weil so groß sind wir am Ende nicht. Wir müssen dann doch sehr gut überlegen, was können wir mit unseren Mitteln wo am besten erreichen.
Es ist ja nicht so, dass von der Deutschen AIDS-Stiftung hier in Deutschland aus weltweit alles geregelt und geklärt werden könnte.
Nee, wir sind ein kleiner Player, aber ein selbstbewusster. Aber es gibt zum Glück große Non-Profits, die nach wie vor auch sehr engagiert sind. Da ist die Gates-Stiftung, da ist immer noch die Elton John Foundation, die auch wirklich tolle Arbeit macht. Das ist schön zu sehen, wie stark das Thema immer noch philanthropisch getrieben wird. Das ist gerade in diesen Zeiten so wichtig. Und wir sind ein kleiner Fisch, aber wir schwimmen mit.
So, jetzt seid ihr zwar ein kleiner Fisch, aber es ist sehr spannend, was ihr tut, und es ist sehr wichtig, was ihr tut. Wir haben jetzt oft die Fragen von Leuten, die uns zuhören oder zusehen auf YouTube. Ich würde das gerne unterstützen. Wie kann ich denn das machen? Ich gebe die Frage jetzt einfach weiter. Wie kann man euch unterstützen?
Ja, erstens natürlich spenden. Das ist das Einfachste. Aber vielleicht auch darüber nachdenken, gibt es ein Format, was man machen kann? Das kann reichen von einem Spendenlauf über eine Sammelaktion mit der klassischen Spendendose auf dem Weihnachtsmarkt bis hin zu Golfturnieren und Operngalas. Wir freuen uns über jeden und jede, die sich engagieren möchte, und supporten das dann unsererseits.
Das heißt, wenn ich in meiner Kleinstadt jetzt ohnehin regelmäßig den 5-Kilometer-Lauf für jedermann organisiere, kann ich den auch mit euch in Zusammenarbeit zu euren Gunsten quasi umwidmen.
Ja, da freuen wir uns. Und wir bringen dann, wenn es passt, auch einen Olympiasieger mit, weil wir in unserem Kuratorium Lasse Lürs haben, der in Paris die Goldmedaille im Triathlon, der Triathlon-Staffel gewonnen hat. Und der Lasse hat jetzt gerade für uns einen Lauf gemacht, das macht er bestimmt wieder.
Na, so, dann war doch jetzt schon mal ein Argument. Wer Lasse einmal kennenlernen will, kann jetzt was organisieren. Sehr
genau.
Anne, magst du mir einmal kurz 5 Sätze vervollständigen?
Gerne.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Es beeindruckt mich, dass es langsam in den USA das gibt, worauf ich lange gewartet habe, nämlich Protest. Das lässt mich wieder ein bisschen hoffen. Ich habe in den USA studiert und ich habe einfach nur darauf gewartet, dass jetzt mal Menschen aufstehen, und dass das jetzt wieder passiert, das beeindruckt mich und ich hoffe, es wirkt.
Ich muss kurz dazu sagen, wir zeichnen Mitte Oktober auf. Es gab am vergangenen Wochenende riesige Proteste in den USA gegen König Trump. Und wir hoffen, dass die auch dann, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, immer noch laufen und eher schon größer geworden sind.
Ja, das wünsche ich auch. No Kings braucht eine Fortsetzung und nicht erst, das war seit Juni das erste Mal wieder. Das muss jetzt sozusagen der Daily Protest werden.
Lass uns dazu gleich kurz sprechen. Das ist ein wichtiges Thema gerade. Über Deutschland denke ich,
dass wir mehr können, als wir gerade zeigen. Und das gilt mental, das gilt wirtschaftlich, das gilt sozial und es gilt auch politisch.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Respekt, Toleranz, die Bereitschaft zuzuhören.
Der nachfolgenden Generation rate ich:
Verlasst euch nicht auf ChatGPT. Geht raus in die Welt, lernt die Welt kennen, lernt die Menschen kennen, lest Bücher, versucht euch ein eigenes Bild von der Welt zu machen und bleibt nicht in der Höhle sitzen, die euch ChatGPT gerade baut.
Morgen wird besser als heute, weil?
Weil wir hoffentlich lernen, dass wir tolle Instrumente an der Hand haben, jetzt mit KI, dass wir großartige Möglichkeiten haben, uns miteinander zu verbinden über Social Media, dass wir aber nicht vergessen sollten, dass es am Ende des Tages darauf ankommt, dass Menschen die Ärmel hochkrempeln und dass Menschen einander die Hand reichen.
Danke für die Vervollständigung. Du hast gerade so gute Stichworte geliefert. Wir müssen jetzt kurz einen Ausflug machen über deine Antworten. Der Protest in den USA. Jetzt haben die Republikaner, die ersten ja schon nach diesem Wochenende gesagt, das ist eine ganz gefährliche Ideologie, die da jetzt auf der Straße gegen Trump protestiert. Es ist ja verrückt, wie innerhalb von Stunden ein gegenläufiges Narrativ gesetzt wird, um eigentlich die, die für ihre Demokratie retten, kämpfen, zu den Wahnsinnigen auf der Straße zu erklären. Wie kann man damit durchkommen?
Das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, wer eigentlich seinen Lincoln vergessen hat bei den Republikanern, dass es darum geht, dass es das Volk ist, was regiert und dass die Regierung dem Volk zu dienen hat und seiner Freiheit. Und dieses Narrativ setzen ist ja deswegen so schwierig, weil es kommuniziert wird in Blasen hinein. In sich selbst verstärkende Kommunikationsräume. Und deswegen verfängt es ja leider auch. Aber am Ende würde ich mir wünschen, dass die Menschen in Amerika sich wieder auf das besinnen, was sie eigentlich sind und wofür sie eigentlich stehen und was sie eigentlich verfasst.
Und obwohl er ja eine eindeutige Mehrheit hatte bei der letzten Wahl, trotz dieses schrägen Wahlsystems mit den Wahlmännern in den USA, muss man ja sehen, es gibt eine sehr, sehr breite Menge an Menschen, die hochgradig unzufrieden mit ihm sind, mit seiner Politik sind und auch auf die Straße gehen. Und Demonstrationen der Größenordnung sind in den USA ja eher unüblich, untypisch. Insofern sieht man auch, dass da noch nicht Hopfen und Malz verloren ist.
Ja, aber es braucht jetzt auch tatsächlich die Formierung von politischen Alternativen. Und ich glaube, das ist das, was momentan am meisten fehlt. Einerseits bei den gemäßigten Republikanern, die ich noch nicht ganz aufgeben möchte, aber andererseits natürlich auch bei den Demokraten. Das ist ein großes Versagen vor der Geschichte, was wir von dieser großen Partei erleben. Da wird jetzt dringend nötig, dass man sich nochmal anders mit auf Personen verständigt, auch anders nochmal auf Inhalte. Das ist eine Herausforderung in diesem Nicht-Parteien-System eigentlich. Aber es braucht formierte politische Alternativen.
Ja, und wie du es gerade gesagt hast, ich finde auch die beiden Säulen des Systems in den USA haben versagt. Die Republikaner sind zum Teil radikalisiert, zum Teil haben sie sich diesem Mann ausgeliefert und die Demokraten finden gar keinen Weg.
Ja.
Die finden auch kaum noch statt, gefühlt.
So ist es, ja.
Wir brauchen eine Lösung.
Ja, wir dürfen uns natürlich auch nicht auf so einen Sockel stellen im Sinne von, wir haben eure Lösungen. Das müssen die Amerikanerinnen und Amerikaner schon selber machen und sie haben auch eigentlich das Vermögen dazu. Und jetzt mal liefern, würde ich sagen.
Ja. Naja, und in Deutschland haben wir genügend eigene Probleme politischer Natur, da sollten wir auch aufpassen, zu sehr mit dem Zeigefinger zu zeigen. Apropos Deutschland, du sagtest, wir können doch eigentlich mehr und wir können uns dementsprechend auch mehr zutrauen, als wir aktuell selber ausstrahlen und uns selber wahrnehmen. Warum sind wir so eingeschlafen in der Eigenwahrnehmung?
Also mich erinnert es so ein bisschen an die Zeiten, in denen mein erster Chef Roman Herzog seine Ruckrede hielt. Es ist alles so ein bisschen mehltauig. Und anders als damals habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es nicht gelingt, Aufbruch zu organisieren. Also das, was Gerhard Schröder damals gelungen ist, das wirklich auch so ein bisschen blutschweiß- und tränenmäßig zu sagen, wir müssen das jetzt machen, damit wir nicht der kranke Mann Europas bleiben, das ist jetzt ehrlich gesagt wieder notwendig. Und das heißt auch ein wirklich sehr klares Sehen in die Realitäten. Ich glaube, dieser Satz wird wahlweise Kurt Schumacher oder Erwin Teufel zugeschrieben. Politik beginnt mit der Anschauung der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist eben geprägt einerseits von einem rapiden demografischen Wandel und andererseits von einer sicherheitspolitischen Lage, wie wir sie uns nicht haben vorstellen können vor 5 Jahren. Und da heißt es jetzt tatsächlich einfach mal wieder Ärmel hoch und mit der Bereitschaft auch zu opfern. Ich glaube, wir werden darum nicht herumkommen. Das heißt aber, dass wir uns auch ein bisschen ehrlicher machen müssen, als wir das gerade tun.
Ja, ich finde, wir müssen auch raus aus diesem Klein-Klein.
Ich glaube, das ist dieses Denken in Promille-Problemen, dieses auch sich verzetteln in Promille Häkchen an großen Lösungsvorschlägen, das müssen wir unbedingt. Wir brauchen jetzt so einen großen Schlag. Also wir brauchen tatsächlich schon wieder sowas Agendamäßiges. Und was wir uns dann nicht leisten können, ist, dass das dann sofort zerredet wird. Das darf man nicht vergessen. Die Agenda-Politik ist gemacht worden prä-Social Media. Wenn heute aus jeder Sitzung schon sofort irgendwie was rausgepostet wird, was dann dazu führt, dass es sofort wieder Empörung gibt, dann lähmt das den politischen Prozess und lähmt womöglich auch die Fähigkeit, wirklich mal zu sagen, wir müssen jetzt hier ein bisschen klarer, visionärer, kraftvoller ran.
Ja, und heute werden ja die Leute, die in Opposition idealerweise zur eigenen Partei gehen, zur eigenen Koalition gehen, die werden ja schnell Medienstars. Wir haben es ja erlebt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Toni Hofreiter zu Beginn des Ukraine-Kriegs, die halt immer einfach die oppositionelle Meinung angenommen haben, schon innerhalb der Regierung und damit durch alle Talkshows getingelt sind, aber damit dem eigenen Laden auch ehrlicherweise keinen Gefallen getan haben.
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, auch andere Stimmen zu haben, aber es bleibt dann wichtig, trotzdem zu sagen, wir machen das jetzt aber so. Weil wir, ja nicht, weil es alternativlos ist, das klingt dann immer so gestaltungsunfähig, aber weil es tatsächlich das Gebot der Stunde ist. Man kann dagegen Stimmen haben und in dem Fall waren es ja Stimmen, die was gestalten wollten, was anders wollten. Aber sozusagen immer nur zu sagen, ja, da müssen wir nochmal reden und jetzt müssen wir nochmal verhandeln und jetzt müssen wir nochmal einen Konsens finden und der Kompromiss läuft dann aber auf der Linie des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das wird uns nicht weiterbringen. Ja, Politik ist immer Kompromisse suchen. Politik ist das Bohren dicker Bretter. Aber es muss auch gebohrt werden und es muss auch am Ende eine Lösung geben. Und die kann eben nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner sein.
Wenn man wie in diesem Jahr die Infrastrukturmilliarden sieht, das ist ja ein großer Wurf gewesen. So viel Geld wurde ja noch nie ausgegeben. Es wurde aber gar nicht durchdekliniert. Was bedeutet das eigentlich fürs Land? Das hat mir total gefehlt, ja. Auch nicht zu erklären, was heißt das für Jobs? Was heißt das für Wirtschaftswachstum? Was heißt das für Steuereinnahmen, die dahinter auch wieder reinfließen werden? Das wurde einfach nur, als die Milliarden hier rausgeballert werden für Infrastruktur und mehr wurde nicht erklärt.
Ja, und noch sind sie ja nicht rausgeballert, ne? Mhm. Jetzt müssen wir erstmal abgerufen werden. Mhm. Das ist ja, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass das gar nicht mehr so leicht ist in diesem Land, wo es A, einen Fachkräftemangel gibt und wo es B, Planungsprozesse gibt, die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern. Ja, ich stimme dir zu sagen, wir nehmen jetzt diesen gewaltigen Schuldenberg auf uns, der ja am Ende des Tages bei unseren Kindern und Kindeskindern landen wird. Aber wir tun das, weil wir das Land damit besser machen wollen, an der Stelle A, B, C, D. Ja, da ist was dran. Das hätte besser erklärt werden können und muss besser erklärt werden.
Drittes Stichwort aus deinen Antworten eben, ChatGPT. Du sagtest, verlasst euch nicht nur auf ChatGPT, sondern geht raus ins echte Leben. Ist das nicht genau Teil unseres Problems, dass wir so sehr im Digitalen leben und die Welt überall sehen können und jeden Quatsch sehen können, aber gar nicht mehr wissen, wie es beim Bäcker um die Ecke aussieht?
Wer war da? Humboldt hat doch, glaube ich, gesagt, die schlimmste Weltanschauung ist die der Menschen, die die Welt nicht angeschaut haben. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, jetzt. Dieses wirklich, sich mal vom Computer aufzuraffen und zu telefonieren, jemanden zu besuchen, mit jemandem zu sprechen, in ein anderes Land zu reisen, eine andere Kultur zu erleben, das ist essentiell, um urteilsfähig zu werden. Und für mich ist das Ziel aller Bildung, fähig zu sein, ein Urteil zu fällen. Da gibt's was zu tun, nicht nur bei unserer jungen Generation, aber auch.
Ja, ich stelle es selber fest. Ich habe mir vor 2-3 Jahren irgendwann mal TikTok besorgt, weil ich dachte, für meinen Job wäre das nicht so blöd zu wissen, was da eigentlich passiert. Und das ist wie Chips futtern. Du hörst erstmal nicht auf damit. Und man muss sich dann wirklich auch selbst zurücknehmen und sagen, okay, jetzt aus mit dem Ding und jetzt wieder zum Buch oder rausgehen, in eine Bar gehen, das Leben erleben, aber nicht nur das Leben quasi auf diesem kleinen Bildschirm zu sehen.
Ja, und auch ein Gefühl dafür zu behalten, was verbindet mich eigentlich auch mit mir selber? Wann bin ich eigentlich ich selbst? In der Natur, im Gespräch mit anderen Menschen, wenn ich Musik höre, wenn ich mir ein Bild angucke, aber doch vielleicht viel mehr, viel unmittelbarer, viel emotionaler, als wenn ich da nur sitze und irgendwie in mein Keyboard haue oder irgendwas rumwische.
Und da kommen wir jetzt ja über eine Brücke auch zurück zu deinem Thema. Ihr gebt den Leuten Kontakt, ihr wollt, dass sie nicht depressiv werden, ihr haltet sie in sozialen Bindung. Das ist ja auch genau genau dieser Wirkmechanismus haltet die Leute im echten Leben.
Das ist so, denn wenn wer nur allein in seiner Wohnung sitzt, darüber nachgrübelt, was er oder sie verpasst hat wegen einer HIV-Infektion, was andere Menschen denken mögen über die eigene HIV-Infektion, da ist man ganz schnell auch in solchen Rillen von Selbststigmatisierung und von Traurigkeit, weil dazu ja auch gehört, dass viele Menschen, gerade die Älteren auf dem Weg, Menschen verloren haben an AIDS. Ja, und umso wichtiger ist es, glaube ich, rauszugehen, mit anderen zu sprechen, sich zu entlasten im Gespräch, in der Begegnung mit anderen.
In Great Britain gibt es ja ein Einsamkeitsministerium. In Deutschland denken wir noch nicht mal drüber nach.
Also es hat schon auch, ich glaube, es wird schon darüber nachgedacht. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in dem Premierministerium, das jetzt heißt BMBFSFJ, gibt es tatsächlich jetzt auch eine Initiative zum Thema Einsamkeitsbekämpfung. Es gibt so Initiativen wie nebenan.de. Ich glaube, da muss man wirklich was reinsetzen, weil es eben nicht nur ältere Menschen trifft. Ich erlebe das auch in der Generation meiner Töchter, die sind 25 und 28, dass da auch vielleicht als Spätfolge von Corona viele auch jüngere Menschen sich einsam fühlen, sich nicht zugewandt, eingebunden, zugehörig fühlen. Und das ist eine Entwicklung, die macht mir persönlich wirklich große Sorge.
Und Einsamkeit heißt ja nicht nur alleine zu sein, sondern Einsamkeit bedeutet im Zweifel auch, sich unter Menschen einsam zu fühlen, weil man keine Bindung findet, aufbaut, hat.
Ja, weil man vielleicht auch gar keine Brücken mehr hat, die einen zum anderen führen, wenn eben so klassische Bereiche, in denen man das früher hatte, Kirchengemeinde, Turnverein, aber ehrlich gesagt auch der Arbeitsplatz, wenn das diese Kraft nicht mehr hat, wenn im Büro alle Leutchen im Homeoffice sind und man allenfalls irgendwie Mittwoch mal zusammen so einen Tag hat, dann geht auch das ja verloren. Dieses Erleben von, wir sind ein Team, wir haben zusammen Ideen, wir kämpfen zusammen für etwas, wir erleiden Rückschläge, aber wir feiern auch Erfolge miteinander. Wenn das nicht mehr erlebt wird und auch geübt wird, auch dieses so miteinander sitzen, sich auch auszuhalten, dann geht da ganz viel verloren, und zwar auf individueller Ebene, aber eben auch auf gesellschaftlicher.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe da so in der Form noch nie drüber nachgedacht. Gut, dass du heute hier bist. Uns in der Agentur ging das so, als der erste Lockdown kam, haben wir das, glaube ich, sehr gut gemanagt und wir haben sehr gut den Weg gefunden, wie wir alle im Austausch bleiben und miteinander in Kontakt bleiben. Und ich glaube, das Gemeinsamkeitsgefühl war, obwohl wir auseinandersaßen für Monate, ziemlich gut. Ich glaube jetzt, in Zeiten, wo sich alle ans Homeoffice gewöhnt haben und es eher auch diesen Anspruch gibt, mehr Homeoffice zu machen, ist es auch bei uns so, dass man eigentlich ein bisschen mehr auseinanderdividiert über die Zeit davon, obwohl wir gar keinen Lockdown mehr haben. Wir könnten uns jeden Tag treffen, aber durch diese neue Arbeitsregelung wird es ein bisschen schwieriger. Das ist spannend.
Ja, und ich meine, ihr kanntet euch, ihr wusstet, was ihr aneinander hattet, aber wenn man jetzt als junger Mensch in eine Agentur, in eine Kanzlei, in eine Unternehmensberatung kommt und die Leute sind alle im Homeoffice oder beim Kunden, wie soll denn der junge Mensch A, die Unternehmens- oder die Organisationskultur verstehen? Wie soll der was lernen oder sie was lernen, wenn die Leute alle irgendwie nur remote unterwegs sind? Da geht ja dieser ganze emotionale Faktor verloren, der so wichtig ist dafür, dass man nachhaltig lernt und nachhaltig irgendwie wächst. Ich finde das hochbedenklich und ich glaube, da müssen wir auch dringend was dran ändern.
Ist ja auch eigentlich total gaga, wenn man gemeinsam einsam wird.
Das ist absurd, ja. Aber das, ich glaube, das erleben wir gerade.
Ich nehme heute wieder was mit. Ich lerne wieder ordentlich. Brauchen wir dieses Ministerium?
Ich glaube, wir brauchen in jedem Fall Ideen, was man der Einsamkeit entgegensetzen kann. Das brauchen wir auf Bundesebene. Wir brauchen es aber auch und vor allem in den Kommunen. Ich glaube, dass das der Ort ist, wo Menschen ja leben und sich erleben. Eigentlich brauchen wir da eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, weil am Ende jeder und jede von uns was dafür tun kann, dass wir das anders machen. Und wenn es damit beginnt, dass man auf der Straße mal jemandem freundlich zunickt oder sagt, sieh mal einen schönen Mantel an, da, bei uns fängt's an und es geht dann eben weiter bis hin zu, ja, wer kocht gemeinsam, wer erlebt sich beim THW oder bei der Feuerwehr zusammen im Einsatz für andere. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Land und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen zu diesen Möglichkeiten finden.
Ich habe das früher immer erlebt, ich glaube, das haben meine Eltern so ein bisschen getriggert, immer zu sagen, ja, das sind ja alles so Vereinsmeier. Und damit wurden die schon alle so ein bisschen abgewertet. Man dachte immer, das ist so ein Closed Shop, da komme ich auch nie rein, da passe ich niemals rein. Aber wenn man da einfach mal offen hingeht und Hallo sagt, mittlerweile sind ja alle happy, wenn noch neue Leute dazukommen. Und wenn man da offen reingeht, kriegt man in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel mit offenen Armen empfangen. Also losmarschieren, oder?
Ja, das ist so. Und das geht eben, reicht eben von Parteiengagement bis hin zu Nachbarschaftsengagement. Es muss ja auch noch nicht mal so sein, dass man das unbedingt in einer institutionellen Form tut. Wobei ich schon dafür bin, weil Engagement braucht auch das Nachhaltige. Engagement braucht auch das Erleben von, kann auch mal langweilig oder nervig sein mit so Vereinsmeiern oder irgendwie so Gremienleuten. Das ist aber auch eine Erfahrung, die man machen muss. Dass es nicht immer aufregend und Ponyhof ist, aber dass man am Ende zusammen was auf die Straße bringt.
Aber so ist doch das ganze Leben.
So also ist das Leben, ja.
In welcher Beziehung ist jeden Tag eitel Sonnenschein? In welchem Arbeitsplatz ist jeden Tag eitel Sonnenschein? That's life.
Ja, aber vielleicht ist das auch, ich wollte gerade sagen, so klingt so ein bisschen altersweise, aber du und ich haben das noch gelernt. Für die jüngere Generation, die einfach nur weiterwischt, ist das nicht mehr so leicht auszuhalten, dass es langweilig wird, dass es schwierig wird, dass man nicht sofort eine Antwort bekommt. Langeweile und Rückschläge müssen gelernt werden. Das ist das, was dann am Ende das macht, was jetzt immer so schick klingt. Resilienz.
Doch nicht nur ein Modewort.
Nee, ist ganz viel. Aber Resilienz ist halt tatsächlich, ich glaube, das hat Sheryl Sandberg mal gesagt, das ist, dass Resilienz wie ein Muskel sei, den man trainieren muss. Und das stimmt. Man ist nicht automatisch resilient, sondern man muss das üben, dieses Umgehen mit Rückschlägen. Aber auch das Aufladen an Erfolgen und schönen Dingen, das macht ja alles so diesen Resilienzspeicher voll. Und da muss man was für tun.
Und eine Belohnung kann auch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ja, so ist das.
Einmal nochmal ganz kurz zurück zu eurem Thema. In den nächsten 5 bis 10 Jahren, haben wir da noch weitere Entwicklungsschritte zu erwarten in der medizinischen Forschung? Oder steht ihr eher gerade an so einem Punkt, wo ihr sagt, okay, wir haben einen richtig guten Punkt erreicht, ab jetzt geht es eher um Prävention, um es eigentlich darüber zurückzudrängen?
Also Forschung ist immer wichtig und es gibt immer mal wieder gute Nachrichten. Wir haben jetzt gerade letzte Woche aus Köln so eine Nachricht bekommen, dass es da nochmal gelungen ist, Antikörper zu identifizieren, mit denen man vielleicht auch eine Therapie anders, vielleicht auch final aufsetzen kann. Aber das ist immer noch im Stadium von Grundlagenforschung. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr die Möglichkeit, einen Gamechanger auszurollen. Das ist ein präventives Mittel, das 2x im Jahr gespritzt, faktisch wie eine Impfung wirkt. Das kann gerade für Frauen und junge Mädchen in Subsahara-Afrika wirklich ein echter Gamechanger sein, weil diese jungen Frauen, die oft ja sexueller Ausbeutung ausgesetzt sind, die zugleich aber erleben, dass wenn man die Möglichkeit nutzt, die es jetzt schon gibt, nämlich jeden Tag eine Pille zu nehmen, um sich zu schützen, dass das eben auch mit Stigma und Diskriminierung einhergeht. Wenn man diesen jungen Frauen sagen kann, ihr kriegt alle halbe Jahre eine Spritze und ihr seid vor einer HIV-Infektion geschützt, dann kann das ganz viel verändern.
Das ist ja ein riesiges Ding.
So ist das, ja. Und das muss aber jetzt ausgerollt werden. Das Pharmaunternehmen, das dieses Lenacapavir heißt, dieses Medikament entwickelt hat, Gilead, ist sehr kooperativ in der Lizenzierung an Generika-Hersteller, auch in den Beiträgen, das jetzt wirklich auszurollen. Stiftungen wie die Gates Foundation haben sich auch bereit erklärt, sich da zu engagieren. Das ist jetzt die große Aufgabe, eine große medizinische Innovation zu den Menschen zu bringen, die sie am meisten brauchen.
Wow. Ich liebe es, wenn wir kurz vor Schluss gute Nachrichten hören. Ich habe eine Frage gerne meine vorletzte Frage. Was macht dir Mut?
Mir macht Mut, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, die Lust haben, Dinge zum Guten zu verändern. Dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die sagen, wir können das besser und wir machen das besser. Das macht mir Mut.
Anne, was ich dir noch gesagt habe, als wir hier eben ins Studio gekommen sind, ist in Wahrheit eine Zeitmaschine. Wir heben jetzt ab, fliegen zum Brandenburger Tor, steigen im Jahr 2050 wieder raus. Was für ein Land sehen wir?
Wir sehen ein Land, das sich auf sich selbst besonnen hat, das weiß, dass es, was es kann, dass es aber auch bedeutet, sich anzustrengen. Ein Land, in dem die Menschen wieder mehr gelernt haben, sich umeinander zu kümmern, auch Verantwortung zu übernehmen, dabei nicht immer nach dem Staat zu rufen, sondern auch zu sagen, wir machen mal, was wir selber können, für einen selbst und für die anderen. Ein Land, in dem Menschen, die mit HIV leben, das ohne Angst tun können. Ein Land, in dem es keine HIV-Infektionen mehr gibt, weil das die Prävention so gut gewirkt hat. Ein Land, in dem Menschen sich nicht in Einsamkeit verkriechen, sondern miteinander gestalten.
Anne, es war mir eine große Freude, dass du mich heute besucht hast. Das war ein ganz spannendes, wunderbares Gespräch. Ich habe ganz vieles Neues mitgenommen, unter anderem das Wort Empörung. Ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
Ich habe zu danken. Es hat mir große Freude gemacht.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.